Vielen Dank euch, liebes Lobpreisteam. Das tut gut, von euch mit reingenommen zu werden, auch einfach nochmal in dieses Gotteslob. Und das ist ja schon Beten, gell? Ich sage es euch ehrlich, als wir den Predigtplan gemacht haben und ich dann festgestellt habe, ich stehe am 14. Januar drin, habe ich da mischt. Jetzt soll ich was zum Thema Gebet und du hast ja einen Teil noch unterschlagen, der bei uns steht, Gebet und Fasten sagen. War so, dass ich gemerkt habe, das Thema, das matcht nicht so intuitiv mit mir. Da klemmt noch was. Aber so ist es manchmal. Und dann habe ich gedacht, okay Gott, und wenn du mir jetzt dieses Thema aufs Auge drückst, na dann muss ich wohl. Und ich habe dann angefangen, was zu machen. Ich habe nämlich ganz viele Leute um mich rum, mein Hauskreis weiß das, ausgefragt. Und auch noch sonst, immer wieder. Und ich möchte euch jetzt am Anfang gleich mal ein kleines Experiment mit reinnehmen. Sagt mal eurem Nebensitzer, hallo, schön, dass du heute da bist und fragt ihn, wie es ihm diese Woche mit Beten ergangen ist. Ihr habt 1,5 Minuten. Okay, eure 1,5 Minuten sind rum. Wenn ihr noch mehr Zeit braucht, dann nutze die Zeit nach dem Gottesdienst vielleicht miteinander nochmal ins Gespräch zu kommen. Das war für mich so was, wo ich gemerkt habe, wow, spannend. Immer wieder auch, was für ein Privileg, dass wir miteinander reden dürfen. Und wir tun es viel zu selten, gerade auch über die geistlichen Themen. Das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, wow, das Thema ist aber groß. Gott sei Dank muss ich heute nicht alles sagen. Dann habe ich gesagt, okay, ich beschränke mich. Wenn ihr betet, Impulse aus dem Neuen Testament zum Thema Gebet und Fasten. Dann habe ich gedacht, da ist schon mal bloß noch ein Drittel von der Bibel. Und dann habe ich aber wieder gemerkt, wow, das Ding ist groß. Egal, das, was ich euch heute sage, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber es ist das, was ich glaube, was heute wichtig ist, auch mal zu sagen und was dran ist. Ich möchte zu dem Thema noch 3 Vorbemerkungen machen. Und zwar, so dieses große Ding heißt ja Gebet und Fasten. Und man kann beten, ohne zu fasten, und man kann fasten, ohne zu beten. Beides geht. Ich glaube, beten ohne Fasten machen wir ganz oft. Fasten ohne Beten ist im Moment super in. Nachdem ich das googelt habe, habe ich jetzt gestern Abend so einen Plan gekriegt mit Intervallfasten und wie viel ich in den nächsten Wochen abnehmen möchte. Ja. Und ob ich mich dann besser fühlen möchte, ob es mir gesundheitlich besser gehen soll, ob ich mehr Energie haben möchte und so weiter. Also das heißt, dieses Thema wird gerade von ganz vielen Stellen besetzt und es ist so ein Thema, wenn du fastest, dann geht ja alles gut. Aber was an dieser Stelle nicht mit drin stand, bei den Punkten, ist die Gottesbeziehung. Ob ich möchte, dass die besser wird damit. Und deshalb, man kann das jeweils voneinander entkoppeln. Und ich glaube, das ist manchmal auch völlig okay, das zu entkoppeln. Aber ich glaube, es ist gut auch zu gucken, wo sind so diese Wechselbeziehungen. Das Nächste, beim Beten und beim Fasten, das gehört eigentlich mit zu dem dazu, was ich gerade gesagt habe, geht es um mehr als um eine Selbstreflexion. Das Interessante ist, und das passiert sowohl beim Beten als beim Fasten, ist, dass man immer wieder auch Erkenntnisse über sich selber gewinnt. Das ist der Grund, warum zum Beispiel auch Meditieren so in ist. Meditieren kann eine Form von Gebet sein in Bezug auf Gott. Ich kann es aber auch nur machen, damit ich eine neue Erkenntnis über mich selber kriege. Und ich glaube, dass an dieser Stelle das schon gut ist, wenn wir immer wieder Erkenntnisse über uns selber kriegen, aber das ist nicht das Ziel, nicht das Ziel von einem christlichen Beten und nicht das Ziel von einem christlichen Fasten, weil wenn wir Beten und Fasten so verstehen, dann ist es letztlich egoistisch. Und das Dritte, das ist mir noch wichtig, weil das halte ich für manchmal so ein christliches Missverständnis. Beim Beten und Fasten geht es auch nicht darum, mir Gott gefügig zu machen. So nach dem Motto, wenn ich die richtige Gebetstechnik anwende, dann wird sich Gottes Arm heben. Und wenn ich dann auch noch genug bete, dann wird sich der andere Arm auch noch heben. Und wenn ich dann noch andere dazu animiere, mitzubeten, dann wird alles gut. Schon handelt Gott nach meinem Willen. Ich glaube, darum geht es beim Beten und beim Fasten auch nicht. Worum geht es aber eigentlich? Wisst ihr eigentlich, was das erste Gebet im Neuen Testament ist? Also wenn man jetzt so mal anfängt, Matthäus 1, Vers 1 zu lesen. Interessant, ich hatte nämlich auch gedacht, dass es was anderes ist und habe dann angefangen mit Lesen. Und das erste, was wir lesen, ist: Und sie gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das erste Beten, was im Neuen Testament erwähnt wird, ist die Anbetung der Weisen aus dem Morgenland. Die kommen und wir sehen, die erste Akzentuierung von Beten, die wir da im Neuen Testament sehen, ist diese Akzentuierung der Ehrerbietung. Das, was wir gerade auch im Lobpreis gemacht haben. Gott die Ehre geben. Und das finde ich auch nochmal interessant, das ist hier dieser Nebensatz, und taten ihre Schätze auf. Also zu sagen, beten hat auch immer was damit zu tun, dass ich das, was mir selber wertvoll ist, was meine Schätze sind, dass ich das auch irgendwo Gott zur Verfügung stelle. Das ist das erste Beten im Neuen Testament. Und ich frage euch, denkt nochmal drüber nach, wem gehört denn eure Ehrerbietung? Und welche Schätze habt ihr ganz für euch persönlich? Wo vielleicht sagt, naja, ob Gott den Schatz, ob ich den Gott zur Verfügung stelle, weiß ich nicht so genau. Ich habe dann nochmal weitergeguckt, was ist eigentlich das erste ausformulierte Gebet im Neuen Testament? Und es kommt im Lukas-Evangelium, also so das erste längere ausformulierte Gebet, und das haben wir von Maria. Lukas 1, Vers 46 bis 55. Ich lese es nicht ganz, ich fange an, ihr könnt hier nachher den ganzen Text noch lesen. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Namen heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Bei Maria ist das Gebet eine Antwort auf was, was ihr passiert ist. Und wo sie in dem Moment nicht mit gerechnet hat. Scheiße, schwanger, bevor ich verheiratet bin. Und sie gibt an dieser Stelle aber Gott die Ehre und preist die Größe Gottes. Sie rühmt sein Tun an ihr und verkündet sein Tun in der Welt. Dass dieses Gebet überliefert ist, finde ich unheimlich genial. Und ich glaube, das ist schon auch so was Spannendes, dass wir immer wieder Gott gegenüber, und ich glaube, das ist durchaus auch was Öffentliches, auch zum Ausdruck bringen, was Gott Gutes in mir getan hat. Das ist, glaube ich, auch Teil eines öffentlichen Gebetes. Das muss nicht nur öffentlich sein, aber ein derartiges Gebet hat immer auch einen Zeugnischarakter. Das geht raus in die Welt. Wie soll die Welt wissen, dass Gott gut ist, wenn wir es ihr nicht erzählen? Aber mir ist noch eins aufgefallen. Und ich glaube, das ist an dieser Stelle, glaube ich, ganz charakteristisch. Die Maria hat hier eine unheimlich große Ehrfurcht, aber in dem Gebet fehlt was. In dem Gebet fehlt das Du. Die Maria redet über Gott in dem Gebet, aber Gott ist für sie noch jemand, der zwar so nahe gekommen ist, dass sie schwanger wurde, aber trotzdem irgendwo noch mit Abstand. Und ich glaube, hier haben wir an dieser Stelle sehen wir über das, was sich da dann auch im weiteren Verlauf ergibt, ein ganz, ganz großes Privileg von uns Christen, dass wir Gott eben nicht bloß als fernen Gott haben, dem wir Ehrfurcht zu geben haben, dem wir die Ehre zu geben haben, den wir zu preisen haben, sondern der gleichzeitig mein Gott ist, der mir nahe kommt, zu dem ich Du sagen darf. Und auch an der Stelle nochmal die Frage an euch ganz persönlich. Wie nahe seid ihr gerade Gott? Seid ihr auf Du mit Gott? Oder ist Gott für euch gerade irgendwo eher so der Ferne, dem man die Ehre geben muss, aber nicht der wirklich auf Du und Du mir nahe kommt? Das Du, das führt Jesus ein. Und wir haben das in der Bergpredigt. Und ich unterschlage jetzt ganz bewusst das Vaterunser, aber die Verse davor, die sind hier auch interessant. Matthäus 6, Vers 5 bis 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu Gott, deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das, was Jesus hier macht und was er von Anfang an macht, ist, dass er Gott als Vater nahe an die Leute rückt. Und das ist was Geniales, dass wir Gott nahe sein dürfen, dass Gott uns nahe ist, und zwar schon bevor wir beten. Und gleichzeitig empfiehlt uns Jesus zu beten, und er empfiehlt uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu beten. Nämlich zu sagen, hey, macht's für euch alleine. Und wenn er es miteinander macht, dann macht es zumindest nicht so, dass es darum geht, wer ist der tollste Peter? Wer macht die schönsten Worte? Wer kann das am besten, am ausformuliertesten? Er sagt, Leute, darum geht es nicht, wenn ihr betet. Und es geht auch nicht darum, dass ihr möglichst viele Worte macht. Weil Gott nachher zählt 1, 2, 3, 4, 5. Ich gucke jetzt gerade Jörg an. Der Jörg hat bloß 5 Worte gemacht. Der Steffen hat 27 gemacht. Also erhöre ich ihm Steffen sein Gebet. Wäre ja schön, gell? 1:0 für mich, Jörg. Nein, das ist nicht der Punkt. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum Jesus dann, also seine Jünger und damit ja auch uns das Vaterunser lehrt, das nicht so ein ewig langes Gebet ist. Sondern das ist ein kompaktes Gebet, wo aber alles drin steckt. Guckt mal euer Gebetsleben an. Wie betet ihr? Und ich glaube, das Interessante an dieser Stelle ist, wir dürfen beten. Jesus sagt auch nicht, bete wenig. Aber spam Gott nicht zu mit deinem Gebet. Ich sage es mal ein bisschen Social Media mäßig. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Punkt, den wir schon auch immer wieder uns an unser Gebetsleben fragen müssen. Ich werde das nachher nochmal, weil Paulus kommt ja noch, also ich tease mal an, da kommt noch was dazu. Aber an dieser Stelle will ich es mal stehen lassen. Hey, achtet wirklich, ob ihr so der Typ seid oder wie sagt man das auf weiblich? Typin. Gibt es das? ob ihr so die Person seid, die Gott einfach zulabert, bis er nicht mehr anders kann, als euch zu erhören. Und das Interessante, wenn wir in die Bergpredigt gehen, dann kommt ja das Vaterunser und dann kommt als nächstes gleich das Fasten. Und Jesus sagt, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist, und ein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das ist schon spannend, dass Jesus beim Fasten eigentlich das ganz parallel aufbaut in der Bergpredigt wie beim Beten. Es geht nicht darum, das öffentlich zu machen, nicht damit anzugeben, sondern es geht darum, dass Gott sieht und Gott sieht ins Herz. Und ich wollte an dieser Stelle sagen, Fasten ist keine Selbstkasteiung, die ich machen muss als Christ. Weder um zu büßen irgendwie für meine Sünden, noch um Gott für mein Anliegen zu gewinnen. Aber was das Fasten durchaus macht, ist, dass Fasten Raum schafft für Gott, indem ich in meinem Leben durch Verzicht Raum schaffe. Und es kann der Verzicht auf Nahrung sein, ganz oder auf Süßigkeiten, auf Fernsehen, auf Social Media, auf irgendwelche bestimmten Genüsse. Und wertvoll wird das Ganze dann, wenn ich diese Verzichtszeit auch wirklich bewusst für Zeit mit Gott verwende. Das ist das Interessante an dieser Stelle. Weil dann ist Raum da. Einer, mit dem ich geredet habe, hat gesagt, naja, die Zeit, wo ich gefastet habe, die habe ich dann genutzt zum Beten und Bibellesen. Intervallfasten, morgens Frühstück essen, dann zwei Mahlzeiten Fasten waren anderthalb Stunden Zeit mit Gott. Also ganz schöne Menge, gell? Und trotzdem haben wir mit dem Fasten ja, obwohl Jesus das hier erwähnt, so eine Begebenheit, die sich drei Kapitel später ereignet, wo die Jünger von Johannes zu Jesus kommen. Und in Matthäus 9, Vers 14 und 15 heißt, da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Also das heißt, Jesus nimmt hier eine sehr logische Begründung ein und sagt, ja Leute, das mit Fasten, das ist schon richtig. Aber solange ich da bin, brauchen meine Jünger doch nicht fasten, das ist doch Freudenzeit. Und jetzt haben wir ja aber wir auch heutzutage das, dass Jesus uns in Matthäus 28 verspricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So, jetzt faste ja oder nein. Und ich glaube, Fasten ist immer dann hilfreich, wenn ich die Gegenwart Gottes, dieses siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, wenn ich Gefahr laufe, das aus dem Bewusstsein zu verlieren. Und hier auch nochmal die Frage an jeden von euch persönlich, wie stark rechnest du mit der Gegenwart Gottes in deinem Alltag? Wie stark lebst du in diesem Bewusstsein, dieses siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende? Das macht nämlich einen Unterschied. Und wenn er da merkt, wow, eigentlich wäre es vielleicht gut, ein bisschen mehr zu haben, dann ist Fasten eine Möglichkeit, da vielleicht wieder ein bisschen Raum zu schaffen. Und wir gehen ja auf Ostern zu, noch nicht ganz, aber es wird schneller kommen, als ihr denkt. Von dem her überlegt euch vielleicht mal, ob ihr da auch die Fastenzeit vor Ostern, zwischen Aschermittwoch und Ostern, ob ihr die ganz bewusst nutzt, um zu sagen, hey Gott, ich möchte wieder Raum schaffen für dich, indem ich jetzt auf das eine oder andere verzichte. Wenn wir die Bibel dann noch ein bisschen weiter hinterblättern, dann schreibt er Paulus auch noch zwei interessante Sachen zum Gebet. Der schreibt viel zum Gebet. Ich habe jetzt zwei völlig, nicht ganz willkürlich, ich habe sie bewusst rausgegriffen, aber die anderen einfach mal weglassen. Römer 12, Vers 12, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Und 1. Thessalonicher 5, Vers 17, da habe ich jetzt die Freude weglasse, die kommt nämlich in Vers 16. Und in Vers 17 heißt, betet ohne Unterlass. So, jetzt, wie passt dieses Betet ohne Unterlass zusammen zu Jesus sagt, hey, laber Gott nicht zu. Und ich glaube, der Schlüssel an dieser Stelle ist, dass Beten ja mehr ist, als nur Worte zu formulieren. Beten hat was mit Verbindung zu tun, mit in Kontakt mit der Gegenwart Gottes zu sein. Und wenn Paulus sagt, seid beharrlich im Gebet und betet ohne Unterlass, dann sagt er uns, lasst nicht nach, mit Gott in Kontakt zu sein. Und ein Punkt, wie ihr das prüfen könnt, ob ihr mit Gott in Kontakt seid, das ist in diesem kleinen Schlüsselwort Freude. Weil in beiden ist das verbunden. Im Thessalonicher Brief heißt, freut euch so ganz pauschal. Und im Römerbrief heißt es aber, seid fröhlich in der Hoffnung. Da ist die Freude auch drin und geduldig in der Trübsal. Das hat jetzt nichts mit zu tun. Ja, mein Leben ist so toll, alles gut. Aber ich glaube, dass man... Ich sehe das immer wieder, dass man bei Christen, gerade auch in schweren Situationen, eine Lebensfreude spürt, die über diese eigentliche Situation drüber rausgeht. Und die nichts mit so, ich bild mir halt ein, dass alles toll ist, zu tun hat, sondern diese Freude, die kommt aus der Ewigkeitshoffnung. Und ich glaube, diese Freude, die ist ein ganz, ganz guter Anzeiger dafür auch, hey, Wie ist denn gerade mit meinem Gebetsleben? Wie ist denn gerade mit meiner Verbindung zu Gott? Sind wir beieinander oder laufen wir auseinander weg? Wie geht's dir mit deiner Freude gerade? Was wir übrigens in der Urgemeinde auch finden, das haben wir in der Apostelgeschichte, das ist tatsächlich das Fasten. Also das heißt, die Jünger Jesu fangen mit Fasten an, nachdem Jesus weg ist. Und ich greife hier jetzt noch eine kleine Stelle raus, Apostelgeschichte 13, Vers 2 und 3. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf und ließen sie ziehen. Das heißt, hier haben wir das Fasten, um offen zu werden für Gottes Reden. In die Fastenzeit rein redet Gott und sagt, hey, ich habe da einen Auftrag. Ich habe da was jetzt dran wäre zu tun. Und an euch liegt es jetzt loszulaufen. Das ist so ein Punkt, wo ihr aufpassen müsst, wenn ihr fastet. Es könnte sein, dass Gott einen Auftrag für euch hat. Und er sagt, hey, ich habe einen neuen Auftrag für dich. Vielleicht was ganz anderes, wie du bisher getan hast. Bist du bereit, das auch zu machen? Zwischenfazit. Ich sage jetzt mal Zwischenfazit, weil es kommen ja noch drei Predigten. Ich freue mich schon, nächste Woche, wenn du predigst, Thomas, dann gehen wir ins Alte Testament. In ein einzelnes Gebet rein. Also ganz anderer Fokus wie bei mir. Aber ich stelle hier mal so ein kurzes Zwischenfazit, drei Punkte, die ihr vielleicht mitnehmen könnt. Erstens, beim Beten und Fasten geht es um eine Veränderung meiner Herzenshaltung. Also wenn ich das praktiziere, dann wird sich in meinem Herz was ändern. Hashtag Gott gewinnt Raum. Und das ist was Gutes. Weil Gott sagt, hey, ich nehme dich an, so wie du bist. Aber ich mache dich zum neuen Menschen. Zweitens, beim Gebet und beim Fasten geht es darum, dass ich mich von Gott in sein Heilshandeln für diese Welt einbinden lasse. Heilshandeln, ja. Genau, also das heißt, es geht darum, dass ich, wenn Gott sagt, hey, Steffen, ich habe dich für einen bestimmten Auftrag, da brauche ich dich jetzt. Erstens, dass ich es blick und zweitens, dass ich dann sage, ja Gott, passt, machen wir. Das ist das, was Gott in mir wirken will. Und beim Gebet und beim Fasten geht es darum, dass Gott mir seine Größe und damit gleichzeitig seine Zugewandtheit offenbart. Ich glaube, das ist für uns ganz arg wichtig. Beide Dinge brauchen wir. Wir brauchen einen großen Gott, einen machtvollen Gott, einen Gott, der kann. Und wir brauchen gleichzeitig einen Gott, von dem wir wissen, der ist für uns. Weil es macht einen Unterschied, ob du Gott hinter dir hast oder Gott im Nacken. Und Gebet vergewissert uns auch dessen, dass wir Gott hinter uns haben und dass er es gut mit uns meint. Amen.